Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Dieses Mal in einer ganz neuen und erstmal einzigartigen Besetzung. Mit mir im Studio, beziehungsweise in meinem Zimmer, David Gischer.
Yeah. Ich habe jetzt den Trommelwirbel weggelassen. Ja, grüß dich, Richie.
Hi David.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, mich. Du bist jetzt der erste Gast einer hoffentlich neuen Reihe. Nämlich versuchen wir den Podcast zu erweitern. Das ist der große Vorsatz für das Jahr 2025. Und da haben wir uns gedacht, was wäre doch cool, ein Interviewformat. Und da ich ja selber Philosophie studiere oder wir alle ja Philosophie studiert haben, kenne ich inzwischen ganz, ganz viele Leute, die das ganz, ganz lang schon machen und auch auf einem sehr hohen Niveau. Diese sogenannten Doktoranden zum Beispiel. Und von denen bist du ja auch einer geworden. Und darum wird es jetzt heute gehen oder auch generell in diesem Format wird es darum gehen, ein lockeres Gespräch mit philosophierende Menschen in der Wissenschaft zu führen und mit ihnen über ihre aktuellen Themen zu reden. Dein aktuelles Thema ist ja vermutlich deine Doktorarbeit. Ich habe gehört, das ist etwas, was, wie soll man sagen, das Leben schon sehr vereinnahmt.
Ja, nee, es ist was glaube ich, allen Leuten, die Philosophie promovieren, irgendwie so geht, dass es was ist, was einem irgendwann nicht mehr ganz loslässt, auf eine gute und eine schlechte Art. Weil ich meine, man sucht sich sein Thema aus, was einen interessiert und wenn man vielleicht Bock hat, sich damit zu beschäftigen und dann sagt man halt irgendwann, okay, ich promoviere drin und dann ist man halt so ein bisschen, an dieses Thema erstmal gebunden auf eine Art.
Ja, das ist ja auch interessant, ne, weil so eine philosophische Promotion, die geht ja gerne irgendwas 3 bis 5 Jahre sowas. Das heißt, es ist ja im Prinzip so ein Projekt, also da hat man, in der Zeit hat man früher seine Abschlüsse gemacht und auf einmal verbringst du nicht mehr deine Zeit damit, dich allgemein mit Philosophie zu beschäftigen und dann im halben Jahr eine Abschlussarbeit zu schreiben, sondern praktisch nur mit einem Hyperfokus 3 bis 5 Jahre auf ein Thema. Das muss schon sehr, sehr intensiv auch einfach sein.
Ist es. Und es ist auch eine komplett andere Art, irgendwie Philosophie zu machen, als das, was wir irgendwie so im Grundstudium gemacht haben, um da ein bisschen was zu erzählen. Ich bin jetzt irgendwie erst in meinem 3. Jahr meiner Promotion ungefähr. Das 3. Jahr ist auch bald fertig und ich versuche irgendwie jetzt dann dieses Jahr hoffentlich, ja, ich klopfe noch kurz auf deinen vorhandenen Tisch, also 25, wir nehmen ja gerade hier Anfang Januar auf und dann waren es halt vielleicht 3,5 bis nicht ganz 4 Jahre und ich habe, glaube ich, die ersten 2 Jahre nicht wirklich gewusst, was ich mache oder wie ich das irgendwie zu tun habe. Das ist ein sehr erwachsener Prozess, wo man irgendwie dann für sich selbst lernt, wie man jetzt plötzlich Wissenschaftler ist und wissenschaftlich arbeitet, was sehr interessant ist und ja.
Du arbeitest ja auch am Lehrstuhl an der Hochschule für Philosophie bei Professor Ratgeber, also an dem
Brüntrup.
Bei Professor Brüntrup. Also in der Naturphilosophie. Und das ist ja sozusagen dann auch dein erster größerer wissenschaftlicher Beitrag überhaupt in dieser Community. Das ist ja auch dann irgendwie auch ein großer Schritt, den man da geht. Aber jetzt haben wir viel darüber geredet, was das Leben eines Doktoranden ist oder beziehungsweise was das für ein Prozess ist und dass der sich eben auch so lange zieht. Und jetzt ist dann die Frage, mit was für einem Thema hast du dich denn da vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren dann mal hingesetzt, dich damit angefangen zu beschäftigen und dann erst herauszufinden müssen, in welche Richtung das dann am Ende geht. Also ich habe ja schon die ersten 30 Seiten von deiner Doktorarbeit lesen dürfen, die sich auch sehr schön gelesen haben. Und
danke sehr.
Bitte, bitte. Und das Thema ist ja irgendwie Komplexität. Warum ist jetzt Complexity oder Komplexität überhaupt erstens mal ein philosophisches Thema?
Ich kann auch gerne selbst was zu sagen, weil du machst es gerade, ich finde es auch sehr schön, dass du mit über meine Arbeit redest, weil da muss ich nicht so viel dazu sagen und es klingt schön, auch mal andere Leute über das Thema reden zu hören.
Ja,
das Beispiel, weiß nicht, ich, an dem er halt sehr gut, und das Beispiel ist nicht von mir, es ist von meinem Doktorvater, das verwendet er ganz gerne in seinen Vorlesungen zur Naturphilosophie immer wieder mal, ist halt, dass wir uns vorstellen, wir wären in Florenz oder irgendeiner beliebigen Stadt mit einem großen Altstadtkern, sagen wir, das ist Florenz. Auch so ist es halt schon sehr verwirrend, dort als externe Person Auto zu fahren, weil die ein sehr kompliziertes, nicht komplexes Straßensystem haben, was die Einbahnstraßenregeln betrifft. Und man halt irgendwie nicht einfach so von A nach B fahren kann, es wäre auf mittleren Ring, sondern halt schauen muss, in welche Straße darf ich fahren, welche darf ich nicht fahren und so weiter und so fort. Aber das ist halt erstmal nur kompliziert und als Person, die da leben würde, könnte man es lernen nach einer Zeit. Das ist halt ein bisschen der Punkt, dass man quasi komplizierte Phänomene mit einer ausreichenden Menge an Zeit, Informationen und vielleicht auch dann irgendwie in einer Form von, in dem Fall nicht Rechenleistung, aber irgendeiner Form von einer Verarbeitung eigentlich verstehen, analysieren kann. Wenn wir jetzt aber quasi in einem komplexen System wären, beziehungsweise das Straßensystem komplex wäre, dann wäre halt das Szenario möglicherweise, dass die Richtung der Einbahnstraßen sich nach der Durchflussdichte ändert und vielleicht sogar auch noch nach der Tageszeit, nach der Jahreszeit, nach irgendwelchen anderen Kriterien, meinetwegen sogar einfach nur nach den Automodellen, was ein bisschen absurd ist, aber einfach nur zeigen soll, wie viele Faktoren da reinspielen könnten. Und dann wäre es eigentlich quasi auch für Leute, die dort leben, mehr oder weniger unmöglich, wirklich zu lernen, wann sie wohin fahren dürfen, sondern müssten einfach mit dem Flow einfach irgendwie versuchen, durchzufließen und sich durchzuwurschteln, weil das System halt wirklich komplex wäre, wo man auch dann merkt, okay, das klingt schon fast so, als wäre das System vielleicht sogar irgendwie eine Art Organismus, also im Sinne von, es organisiert sich irgendwas, die Sachen fließen irgendwie und viele von diesen Phänomenen, über die man spricht, aus der Biologie kommen und viel davon einfach irgendwie lebendig ist, aber das habe ich auch gerade schon sehr viel vorweggenommen. Ne?
Was ich da halt so interessant fand, also an diesem Straßenbahn oder an diesem Einbahnstraßen, ich sage immer Straßenbahn, an diesem Einbahnstraßenbeispiel lässt sich ja dann auch schon irgendwie sowas zeigen, so, also komplizierte Dinge kann ich in irgendeiner Form, nee, die kann ich einfach so lange herunterbrechen, bis das Ding in seine kleinsten Teile zerlegt ist, wie wir es ja auch in der Wissenschaft so praktizieren oder klassischerweise in Naturwissenschaften so praktizieren, und dann habe ich das verstanden und dann ist es auch eigentlich nicht mehr kompliziert, sondern drücke ich halt mit kompliziert dann halt aus, okay, es war halt ein langer Prozess, bis ich dahin gekommen bin. Und das Komplexe scheint dann irgendwas Irreduzibles zu haben. Könnte man komplex auch sowas verstehen als, wir wissen es einfach nur noch nicht jetzt. Wenn unsere Wissenschaft besser wird, dann werden alle komplexen Probleme, werden einfach komplizierte Probleme. Und im Letzten können wir das alles einfach aufschlüsseln.
Es ist ein bisschen was von beiden. Also es ist leider nicht ganz so einfach zu sagen, dass quasi, wie du es gerade schon so schön irgendwie skizziert hast, dass kompliziert heißt, wir können irgendwas quasi reduzieren und dann dadurch irgendwie analysieren und halt wissenschaftlich greifbar machen. Und komplex heißt einfach nur, das geht nicht. Obwohl es schon, ich würde sagen, die beiden so, also wenn wir diese Fragestellung abstecken würden, sind es halt so ein bisschen die Extremposten, in denen wir uns bewegen. Aber das Ganze ist ein viel fließender Übergang. Ich habe das irgendwie im ersten Kapitel ein bisschen beschrieben mit diesem Regenwaldbeispiel, das ist einfach aus der Wissenschaft kommend sehr häufig ist, dass wir sagen, wir haben einen Regenwald, das ist so ein sehr schönes Beispiel für ein komplexes System, in dem viele Aspekte, also viele Komponenten interagieren, das sich irgendwie selbstständig, selbstorganisiert, das irgendwie evolved ist, also evolviert.
Also ein Regenwald, der umschließt ja, also der Regenwald als System, der umschließt ja einmal alles, was dort kreucht und fleucht, ne? Also alle Tiere, dann auch die Pflanzen, die dort sind, vermutlich auch die Erde, auf der er steht, die Wetterbedingungen. Also das sind ja schon vier Faktoren, die jetzt mir als absoluten Laien irgendwie da schon einfallen, die ganz, ganz dicht aufeinander bezogen sind. Ne? Wenn ich irgendwas an einem Punkt verändere, dann kann sich das ganze System auf einmal ändern. Ne?
Genau, es kann kippen. Ist auch so ein, was auch ein total typisches Phänomen oder eine typische Eigenschaft von komplexen Systemen ist, dass sie quasi das, was man aus der Klimadebatte oft kennt, quasi Kipppunkte haben, dass sie sozusagen, wenn gewisse Werte innerhalb des Systems erreicht werden, plötzlich sich sozusagen davor nicht vorhersehbar lawinenartige Änderungen ergeben oder grundlegende Änderungen sozusagen plötzlich, die dann am Ende für das Fortbestehen des Systems auch katastrophal sein können. Aber das ist genau der Punkt. Und was ich sagen wollte, halt trotzdem, also auch wenn wir sagen, wir haben dieses Idealbeispiel des Regenwaldes als komplexes Phänomen, können wir halt trotzdem eigentlich halt als wissenschaftstreibende Personen da reinlaufen. Also erst wir nicht, weil wir sind Philosophen. Also wir hätten nicht wirklich die Fragestellung und auch nicht das Funding, im Regenwald zu philosophieren. das ist leider nicht so. Aber wenn wir als Botaniker wären, also könnten wir da reinfahren und halt irgendwie irgendeine schöne Stinkpflanze aussuchen, die vielleicht irgendwelche spannenden Eigenschaften hat und halt die dann wirklich uns da vor Ort anschauen, genau schauen, unter welchen Bedingungen wächst sie, wo wächst sie, wie ist das Licht, wie ist der Luftfeuchtigkeit. Wir könnten da sehr viele schöne Sachen messen. Wir könnten, wenn wir wollen, auch eine von diesen Pflanzen mit nach Hause nehmen, ins Labor und so weiter und so fort und halt dann sehr viel spezifische Informationen über diese Pflanzen uns rausholen und da halt dann irgendwie schon die dann auf eine Art halt reduzieren, also was sozusagen diese Praktik angeht, wie wir da Wissen generieren, also halt sie auf einzelne Aspekte reduzieren, die wir dann irgendwie quantifizierbar machen, die wir messbar machen und Daten gewinnen. Und das können im Prinzip dann auch Kollegen von uns mit anderen Pflanzen im Regenwald machen, das können andere Kolleginnen dann irgendwie mit Tieren machen etc. und hätte am Ende halt ein Puzzle aus sehr, sehr vielen kleinen, reduzierten Daten. Der Punkt ist halt ein bisschen, deswegen wird der Regenwald dann nicht weniger komplex, nur weil wir halt Aspekte davon reduzieren können. Das habe ich gemeint, es ist eben nicht ganz so einfach zu sagen, irgendwas ist kompliziert und dann ist es irgendwie reduzierbar, weil wir können auch in einem komplexen System gezielt irgendwie durch Reduktion schon in gewissen Rahmen sinnvoll Daten gewinnen und da irgendwie wissenschaftliche Erkenntnis generieren über ein komplexes System. Gleichzeitig wird es dadurch eben dann nicht irgendwie nur kompliziert und verliert irgendwie seinen Status nicht.
Aber ist es dann, war das dann sowas wie mit dem, jetzt benutze ich einen ganz, ganz gefährlichen Begriff, ist dann sowas wie Emergenz einfach ganz, du lachst schon, ist dann sowas wie Emergenz einfach ganz ausschlaggebend für komplexe
Systeme? Ist es, ja, also ich lache, weil, also ich lache hier irgendwie auf zwei Ebenen. Ich lache als Philosoph, der seine Freuden und irgendwie auch halt, eben nicht Freuden, sondern, wie soll ich sagen,
Leid.
Seine Leiden am Begriff der Emergenz hat und hatte. Und letztlich lache ich auch als jemand, weil ich beschäftige mich in dem primär mit Texten, die nicht aus der Philosophie kommen. Weil der Großteil des Diskurses um Complexity ist sozusagen eigentlich in der Disziplin, die nennt sich Complexity Science oder Sciences.
Ganz spannend, von der habe ich vorher auch noch nie was gehört,
dass es dieses Feld gibt. Es ist ein Nischendiskurs, aber es ist auf jeden Fall ein sehr lebendiger Nischendiskurs, der vor allem im amerikanischen Raum vorangetrieben wird und in dem die Leute auch sehr, sehr gerne eben mit Begriffen wie Emergence um sich werfen, aber halt auf eine, also ich will es nicht irgendwie arrogant nehmen, aber halt auf ein bisschen eine naive Art aus Sicht von einem Philosophen und auf eine sehr unbekümmerte Art. Und deswegen sind dann in solchen Papern, die dann irgendwie Leute, die halt eigentlich Biologie machen oder Informatik oder Physik, dann ist es immer so eine Art Erklärung für, okay, it's emergent an dem Punkt. Und dann begeben sie sich auch schon meistens damit zufrieden, dass es so ist. Und dann ist es vielleicht auch noch self-organized. Und da hat man halt irgendwie eine selbstorganisierte Emergenz und so weiter. Und dann, sind es halt irgendwie leider oft Buzzwords für Complexity.
David, der Begriff ist jetzt schon gefallen. Was ist denn jetzt eigentlich diese Emergenz? Also, ja. Wie kann man das, und ich weiß, das ist ganz schwierig und eine ganz gemeine Frage, wie kann man das irgendwie kurz und bündig ausdrücken, was damit gemeint ist? Ne? Vielleicht auch so ein bisschen eher auf dem Level, wie das mit Komplexität und dem Einbahnnetz in Florenz funktioniert.
Also ganz kurz, also ich will in diesen Diskurs nicht einsteigen, weil das ist ein Rabbit Hole, was jeder Philosoph weiß, deswegen Emergenz ist ganz kurz gesagt erst einmal die Eigenschaft von einem System oder eine Eigenschaft, die entsteht. Ach fuck, jetzt steige ich schon ein. Ne? Emergenz ist mehr als die Summe seiner Teile. Es ist quasi sozusagen eine übergeordnete Eigenschaft, die etwas hat, wie zum Beispiel, das klassische Beispiel ist Wasser, das als Wasser, so wie wir es alle kennen und wie es gerade in den Gläsern vor uns auf dem Tisch steht, nass ist, es ist durchsichtig, es ist geschmacklos und es kann bei ungefähr 100 Grad kochen. Das sind alles Eigenschaften, die quasi emergent sind, weil die in einem einzelnen Wassermolekül als H2O mit seinem 60-Grad-Winkel da irgendwie in der Molekülform nicht zukommen, sondern die quasi erst entstehen, wenn wir eine genügend große Menge dieser Wassermoleküle haben. Und dann gibt es halt einen Punkt, wo wir plötzlich flüssiges Wasser haben. Und diese Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, die Wasser hat, als nasses Wasser, sind dann plötzlich, blöd gesagt, Emergenz da. Und da könnten wir jetzt irgendwie anfangen zu differenzieren zwischen verschiedenen Formen von starker und schwacher Emergenz und Supervenienz. Aber das wollen wir nicht. Das reicht für die Debatte erstmal zu sagen, Emergenz sind normalerweise Eigenschaften von Dingen, die diese Dinge bekommen ab einem gewissen Level an ontologischer eben Komplexität, könnte man fast sagen. Und angewandt auf das Beispiel vom Regenwald oder einfacher bei den Straßen von Florenz, wie jetzt dann zum Beispiel die Eigenschaft selbst, wenn wir in dem Beispiel von den komplexen Straßensystemen sich selbst organisiert, hätten wir halt sonst einfach irgendwelche Einbahnstraßen, die halt random, je nachdem wie viele Leute dran sind, ihre Richtung schalten. Das wäre halt einfach nur eine komisch funktionierende Einbahnstraße. Wenn wir die aber in einer gewissen Menge kombinieren, haben wir halt irgendwann das Phänomen, dass dieses System sehr komplex ist, also potenziell.
Vor allem, dass es auch als System funktioniert. Dass
das System funktioniert, genau.
Dass es eben nicht nur einfach irgendwie komplett chaotische Einbahnstraßen sind,
ja,
sondern dass das irgendwie, ist ganz, ganz anderer schwieriger Begriff, aber dass man eine gewisse Sinnhaftigkeit in ihnen erkennen kann zum Beispiel. Ne?
Dass du den Begriff reinmest. Ich hatte gerade dran gedacht, dass auch immer sehr damit verbunden ist halt der Begriff des Ganzen, dass wir quasi diese Stadt dann in dem Sinne als ganzes System betrachten, wo wir auch dann über ganzheitliche Eigenschaften sprechen, weil emergente Systemeigenschaften meistens immer das ganze System betreffen und immer auch meistens über Systeme reden, die dann als holistisches System betrachtet werden auf der Ebene, also auf der Beschreibungsebene immer.
Also holistisch im Sinne von ganzheitlich.
Ja, genau. Und im Sinne von, ganzheitlich und der Rest brauchen wir nicht, ja. Versuch dann nicht aus einer ontologischen Sicht drauf zu schauen, sondern ich sehe mich hier eigentlich als Wissenschaftstheoretiker. Das heißt, ich versuche eigentlich primär drauf zu schauen, wie eben vor allem in dieser Wissenschaft der Complexity Science darüber gesprochen wird und darüber zu schauen, was uns das eigentlich quasi ein bisschen über erstmal den Diskurs sagt, dass die quasi beschlossen haben, sie hängen sich eigentlich primär an diesem Phänomen und eben auch dann den Problemen der Komplexität auf, dass sie quasi sagen, okay, das ist irgendwie so unsere zentrale Problemstellung. Das sind die Arten von Problemen, eben komplexe Probleme, die wir irgendwie in allen Bereichen lösen wollen, was uns das quasi sagen kann über die Art, wie diese Leute Wissenschaften machen, aber auch wie quasi die Wissenschaften, aus denen die kommen, funktionieren. Weil das Spannende ist halt quasi, das sind Leute aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also ursprünglich, als es entstanden ist, waren es halt Physiker, größtenteils PhysikerInnen. Es waren sehr früh schon theoretische BiologInnen dabei. Es waren immer eigentlich auch Mathematiker, beziehungsweise das, was dann später die Informationswissenschaft war. Teilweise noch zu Zeiten, als es noch nicht so eine eigene, ausdifferenzierte Wissenschaft war.
Hat das ungefähr angefangen in den 70ern? Sowas?
Also, das ist ein bisschen das Kapitel, das ich gerade schreibe. Also der Punkt, wo man wirklich von einer eigenen Science sprechen kann, ist wahrscheinlich so ab 74, als dann auch das erste echte Institut dazu gegründet wurde in Santa Fe. Die meisten Leute haben davor schon daran gearbeitet und ich habe es jetzt zum Beispiel in der DIS bis 48 zu Schrödingers Buch, was das Leben zurückverfolgt. Das ist das Santa Fe Institut, dieses Institut, das da gegründet wurde, hat mittlerweile auch in manchen Bereichen eine Art Diskursdeutungshoheit über die eigene Wissenschaft erlangen, weil die einfach über so lange Zeit diskursprägend waren und haben mittlerweile auch, weil sie halt schon seit 50 Jahren diese Wissenschaft betreiben, angefangen, sich selbst zu historisieren. Was sehr interessant ist, als so ein wissenschaftssoziologisches Phänomen, weil die quasi jetzt angefangen haben, sehr viele Texte von verschiedensten AutorInnen sozusagen für sich zu claimen, die teilweise zeitgleich mit ihnen geforscht haben und mal bei ihnen zu Besuch waren, die teilweise davor waren. Kano und Boltzmann, die beide irgendwie Entropie gemacht haben. Die werden irgendwie alle reingemanscht. Das finde ich ein bisschen expansiv und das verwässert dann eigentlich auch den Begriff der Komplexität sehr und tun sich ja überhaupt keinen Gefallen damit. Aber sinnvoll würde ich sagen, kann man die Debatte irgendwie auf nach dem Zweiten Weltkrieg zurückdatieren, wo dann plötzlich innerhalb der Technikentwicklung Apparate entstanden sind, die man dann irgendwie Automata genannt hat, die sich bis zu einem gewissen Grad elektronisch durch Feedback-Loops selbstständig regeln konnten. Und da kam dann halt sowas raus wie die frühe Kybernetik, die dann irgendwie sehr kurzlebig war, aber extrem viele Wissenschaftszweige gespawnt hat, weil da sehr viele neue Ideen geboren wurden, wie eben solche Sachen wie Feedback-Prozesse, wie Feedback-Loops, wie irgendwie Autopoiesis-Begriffe, die halt in sehr vielen anderen Bereichen der Wissenschaft sehr fruchtbar waren. Und unter anderem auch die komplexe Designs, die sich da auch drauf beziehen sehr stark.
Okay.
Und das heißt einfach, wir haben immer noch so eine Art mechanistische Denkweise auf die Natur, nur sind unsere Automata mittlerweile halt dann quasi da historisch potent geworden, können sich halt irgendwie selbst organisieren und können so viel mehr, dass irgendwie dann sozusagen durch das Aufwerten der Maschinen plötzlich das mechanistische Weltbild irgendwie dann ein bisschen weniger simpel werden musste. So ein Anfang musste sich mit höherstufigen Phänomenen zu beschäftigen, weil sie gemerkt haben, unsere Maschinen können so viel. Und das war ein bisschen eigentlich davor unser Leitbild, wie wir die Welt denken. Wenn wir irgendwie auf Newton zurückschauen oder so, ist es ein sehr mechanistisches Weltbild in der Zeit, wo halt mechanistisch auch heißt, die Maschinen sind simpel. Das ist halt immer ein bisschen schwieriger, weil dann plötzlich deine Maschinen sehr, sehr viel können plötzlich.
Ja, es tut halt auch irgendwie das, wie soll man sagen, es tut ja den Unterschied zwischen lebendig und nicht lebendig oder zwischen Mensch und Maschine ja auch herausstellen. Ja, aus der Zeit stammen ja auch dann ganz viele von diesen, also die ersten Romane, wo es dann auch irgendwie um so Roboterfantasien und sowas geht. Das kommt ja auch alles aus der Zeit, ne? Asimov, ja. Etc.
Total genau, ich wollte sagen, das Roboter war Asimov, ja. Ich sag die Zeit ja. Also ich bin keine Kulturhistoriker, das wäre super spannend, auch irgendwie ideengeschichtlich drauf zu schauen, wie quasi so um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einfach da sehr viel innerhalb von Science Fiction, von Filmen, von Kultur explodiert ist, dieses ganze Space Age, Computer Age. Aber da ist halt unter anderem auch in der Wissenschaft sehr viel passiert, was sozusagen sehr spannend ist. Und
das ist ja also die Inspiration für diese kulturelle Aufarbeitung, die kam ja aus der Wissenschaft raus, mehr oder weniger. Ne? Science Fiction ist ja was bezieht sich ja einfach total. Das heißt ja Science und Fiction, ne?
Voll.
Das bezieht sich ja total darauf. Aber vielleicht versuchen wir es nochmal irgendwie kurz zusammenzufassen. Okay. Oder ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen, dann kannst du mich verbessern. Komplexität ist also ein wahnsinnig schwierig zu beschreibendes Phänomen. Ja, ich glaube, da waren wir jetzt schon mal. In irgendeiner Form was Irreduzibles zu haben scheint.
Ja.
Oder was die Wissenschaftler oder die WissenschaftlerInnen einfach vor eine gewisse Herausforderung stellt, weil in den Wissenschaften selber mit einer gewissen Form von Reduktionismus meistens operiert wird.
Ja.
Dann gibt es in Santa Fe dieses Institut, das sich inzwischen langsam anfängt, selber zu historisieren und eine, ja, wie soll man sagen, diese Complexity Science dann auch irgendwie herausgebildet hat. Und philosophisch ist Komplexität erstmal interessant unter so einem Aspekt von einer ontologischen Aussage, also eine Aussage darüber, wie ist die Welt beschaffen, was jetzt nicht ist, was dich irgendwie interessiert, aber was dann jetzt philosophisch erstmal so als erstes auffällt, sondern du sagst, okay, mir geht es eigentlich was darüber zu sagen, das Reden über Komplexität in der Wissenschaft sagt uns etwas darüber aus, wie Wissenschaft betrieben wird, stellt die Wissenschaft aber gleichzeitig auch vor eine neue Herausforderung, weil offensichtlich diese alten Begriffsrahmen, die aus einer Form, die noch aus einer, wie soll man sagen, aus einer Zeit Newtons irgendwie geprägt sind, aus einem empirisch funktionierenden Reduktionismus, eigentlich damit an ihre Grenzen getrieben werden.
Schön auf den Punkt gebracht.
Hat sich doch gelohnt, die 30 Seiten zu lesen, du.
Sehr gut. Ich muss den Leuten schicken. Ja, also nur ganz kurz. Ich finde es natürlich schon spannend, darüber zu reden, was irgendwie ontologisch Komplexität bedeuten würde.
Ja, glaube
ich. Aber das ist halt dann, ja genau, ich bin Philosoph. Ich komme irgendwie viel mehr aus der Metaphysik-Richtung, als ich jetzt gerade noch mache. Ich habe irgendwie auch so eine Masterarbeit über Metaphysik und Philosophy of Mind geschrieben, so Philosophie des Geistes. Ich finde sowas voll spannend. Habe irgendwie auch dann so, auch gemerkt, meine Beschäftigung mit dem Thema, weil ich habe sehr generell angefangen, dass es halt dann irgendwie natürlich dann rauslaufen würde über eigentlich auf eine Arbeit von, okay, haben wir so eine Form von emergenzender Natur und über die Möglichkeit von emergenzender Natur. Und ich muss zugeben, darauf hatte ich dann irgendwie, ich will nicht sagen, keinen Bock, aber ich fand es irgendwie damals zu dem Zeitpunkt nicht ganz so spannend, hatte vor allem das Gefühl, da wurde halt schon sehr viel zugesagt und es wäre halt dann sehr schnell wieder sehr grundlegend metaphysisch, metaphysisch geworden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade erst eine metaphysische Masterarbeit geschrieben und vielleicht auch deswegen da gerade nicht unbedingt die Motivation, nochmal so tief in sowas reinzugehen, sondern hatte irgendwie Lust auch quasi mehr an der, also praktische Wissenschaft ist irgendwie ist ein großer Begriff dafür, dass die meisten Texte, die ich lese, trotzdem noch theoretisch sind, weil es halt dann immer noch irgendwie Mathematiker oder Physiker sind, aber immerhin mehr an der Wissenschaftspraxis, in Anführungszeichen, aus Sicht von einem Philosophen zu arbeiten. Deswegen genau fand ich es eigentlich total spannend, dass selbst wenn ich diese Frage ausklammere, erstmal, also fürs Erste, diese ontologische Frage nach dem Wesen von irgendwie einer emergenten Komplexität in der Natur, wir eben dieses Phänomen haben, wie das so schon gesagt hat, dass sich halt seit 50 Jahren WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Disziplinen immer wieder quasi mit Phänomenen beschäftigen, die sie komplex nennen und da quasi irgendwie um so eine Art, diesen Problembegriff als eine Art blinden Fleck irgendwie rumkreisen, weil sie eben gleichzeitig das Problem haben, sie können es nicht klar definieren. Das habe ich auch hier in der Anleitung im ersten Kapitel, das du gelesen hast, ja auch geschrieben. Es gibt ja irgendwie eine quasi dauerhaft geupdatete Liste von einem Autoren, Seth Lloyd, der auch mit diesem Center Fans Tool verbunden ist, der quasi so die besten, sinnvollsten Definitionen und Arten, Komplexität zu messen, sammelt. Und die Liste ist irgendwie, ich glaube, über 40 quasi Einträge lang mittlerweile.
Ja, das hast du da reingeschrieben.
Genau.
Da sind mir auch richtig die Augen rausgekullert, weil wenn wir 40 verschiedene Begriffe vom Brot hätten, dann könnten wir nicht mehr normal zum Bäcker gehen.
Es ist zum Glück nicht ganz so schlimm, dass diese 40 Diskurse so getrennt wären. Die meisten der Definitionen haben zumindest einen Bezug auf ein paar andere. Also es ist irgendwie schon ein bisschen mehr wie so ein mitgeschaltetes Sprachspiel, als nur eine getrennte nebeneinander irgendwie nebenherleben von verschiedenen Diskursen. Aber trotzdem ist es eben so, dass sich keine einheitliche Definition bilden lässt, die alle irgendwie unter einen Hut bringt, außerhalb vielleicht zu sagen, okay, wir haben hier im weitesten Sinne emergente Phänomene in der Natur, die wir nicht perfekt reduzieren können. Und selbst da gab es halt dann irgendwie Definitionen, die da vielleicht ein Problem mit haben. Aber das fand ich eben so spannend, weil mir als jemand, der versucht, da irgendwie als Wissenschaftstheoretiker draufzuschauen, sagt es halt, okay, da ist irgendeine Form reales Problem oder reales Phänomen in der Natur, oder zumindest ist es ein starkes Indiz dafür, weil eben seit so langer Zeit quasi verschiedenste, sehr, sehr schlaue Leute aus verschiedensten Bereichen, quasi aus verschiedensten auch Theorierahmen kommend quasi mit verschiedenen auch mehr oder weniger empirischen Instrumenten arbeitend da draufschauen, da auch sinnvolle Outputs produzieren, also Sachen messen, sinnvolle Studien, irgendwie Ergebnisse erzielen, aber halt alle trotzdem irgendwie nicht klar wissen, was das übergeordnete Phänomen ist, was sie gerade erforschen. Das war für mich, als ich das zum ersten Mal so gelesen habe, eigentlich der Punkt, den ich so spannend fand, wo ich dachte, okay, das ist total kurios. Es ist philosophisch sehr wenig untersucht. Also es gibt für die...
Darf ich da kurz einspringen? Ja. Weil für mich klingt das so ein bisschen, das muss ich ganz vorsichtig sein, aber vermutlich labere ich gerade einen Schmarrn, aber für mich klingt das so ein bisschen wie ein Haufen Ameisen, die zusammen einen Ameisenhügel bauen, aber jeder macht nur irgendwie so, jeder hat da so seine spezielle Sonderaufgabe und eigentlich wissen sie auch gar nicht genau, was sie da so machen. Sie wissen halt nur, okay, der Ameisenhügel entsteht halt.
Ich glaube, die meisten von den Leuten aus dem Complexity Designs Bereich wären sehr, sehr froh, wenn sie solche Ameisen wären, weil das ein sehr, sehr gern genommenes Beispiel für sehr gut funktionierende Selbstorganisation ist, der Ameisenbau, der Ameisenstaat. So gesehen, glaube ich, wären die sehr froh, wenn sie irgendwie sich in den Trost wiegen könnten, dass sie zusammen irgendwas Größerem bauen, ohne es zu wissen.
Aber selbst da sind sie sich nicht sicher.
Ich weiß es. Also.
Oder du bist dir noch nicht so sicher.
Ich bin mir schon sicher, dass es auf jeden Fall ein sinnvolles Unterfangen ist. Ich glaube, die meisten von denen sind sich hoffentlich auch sicher, aber es gibt immer auch Dissens, die sagen, es ist keine wissenschaftlich sinnvolle Fragestellung. Also ist auch irgendwie klar, weil auf einer philosophischen Ebene wird es halt reichen zu sagen, ich erkenne das Grundprinzip von Emergenz einfach nicht an, sondern bin aus irgendeinem Grund ein extrem radikaler irgendwie Reduktionist und da macht einfach schon sehr viel von der Fragestellung keinen Sinn mehr.
Ja.
Und
von der Erkenntnisfähigkeit her muss man ja irgendwie überhaupt Realist sein, damit man irgendwie diese Position vernünftig einnehmen kann. Man muss ja irgendwie sagen können, okay, Menschen, wenn sie irgendwie in die Natur sehen, dann erkennen sie auch die Natur und sie können es auch potenziell irgendwie verstehen und es gibt keine grundlegenden, dahinterliegenden Geheimnisse, die dem Menschen nicht zugänglich sind. Dann müssen ja schon sagen, okay, nee, das ist so und das ist möglich. Und dann müssen sie ja im zweiten Schritt noch irgendwie sagen können, und die Mittel, die wir dazu haben in der Wissenschaft, sind dafür vollkommen ausreichend.
Mhm.
Und dann scheitern wir halt so lange nach vorne, bis wir halt das habe ich ja vorhin schon mit dem Stein der Weisen gemeint, bis wir irgendwie die Weltformel geknackt haben. Und dann ist es auch dahin mit jeglicher Form von Komplexität, weil es dann halt auch keine emergenten Phänomene, also keine Phänomene mehr, die sozusagen mehr als die Summe ihrer Teile sind, gibt, sondern wir können halt alles, im Letzten können wir halt alles erklären. Na, du sagst da ja auch irgendwie, oder du hast ja vorhin gemeint, du hast dich viel mit Philosophie des Geistes beschäftigt und eine deiner zentralen Thesen ist ja auch, da eine Parallele zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt wie das Hard Problem. Ja. Aber bevor wir dahin kommen, würde mich tatsächlich nochmal irgendwie so eine grundlegende Frage interessieren, weil Philosophie und Wissenschaftstheorie, also Du sagst ja, das ist jetzt ja keine metaphysische Arbeit explizit, sondern es ist eine wissenschaftstheoretische. Und was ist denn so, was macht denn eine Philosophin oder ein Philosoph, wenn er, sie oder alle Menschen dazwischen und außerhalb Wissenschaftstheorie explizit dann betreiben, ne?
Primär sehr viel Texte lesen, die keine Philosophie sind. Also viele, viele Paper aus Physik, Mathematik und Biologie lesen und hoffen, dass man irgendeinen Krümel von philosophisch verwertbaren Thesen darin findet oder dass man das wenigstens soweit versteht. Ich würde sagen, das ist auch wieder nur ein ironisches Zitat von Lauterfahrt, der immer sagt, Philosophie im Sinne von Wissenschaftstheorie ist ein begriffliches Klärwerk. Da quasi die Aufgabe wie ein Klärwerk sozusagen, diesen großen Strom von Begriffen und Diskursen in der Wissenschaft, die halt doch immer irgendwie sprachlich verlaufen meistens, mehr oder weniger zu klären und dafür zu sorgen, dass irgendwie allen Beteiligten klar ist, was die Begriffe bedeuten, was die Fragestellungen eigentlich genau fragen und worüber man eigentlich spricht und was man eigentlich gerne rausfinden möchte. Und das finde ich eigentlich schon auch eine erstmal recht schönes Selbstverständnis. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als jemand, der versucht, irgendwie da gerade so ein bisschen Licht in diesen Diskurs zu bringen, im Sinne von, okay, ich versuche gerade hier irgendwie vielleicht so eine helfende Hand als Philosoph irgendwie jemandem geben zu können. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass irgendwie große Leute da im englischen Diskurs oder in Santa Fe meine Arbeit lesen werden, aber das wäre natürlich die Idee als Wissenschaftstheoretiker zu sagen, ich versuche irgendwie, nachdem ich mir diesen Diskurs hier ausgesucht habe, diesen Begriff, diese Complexity Sciences, da irgendwie als Wissenschaftstheoretiker klärend drauf zu schauen, okay, worüber reden wir hier eigentlich, worüber reden die Leute, die da daran arbeiten, was ist eigentlich genau das Spannende daran, also warum ist das wissenschaftlich spannend, was die da machen und wie funktioniert die Disziplin, die sie sich hier irgendwie aufgebaut haben, nach welchen Regeln funktioniert dieser Diskurs und was kann man das vielleicht sogar generell über Wissenschaft sagen, wenn wir das irgendwie groß noch aufziehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was, also auch am Ende auch das, was Wissenschaftstheorie im Bestfall leisten kann, aber auf so mehreren Ebenen diesen wissenschaftlichen Prozess zu reflektieren und zu begleiten.
Spannend. Das finde ich ja lustig, weil, oder was ist lustig, das schreibst du ja auch und das kam ja im Gespräch schon auch auf, dass da dieser Complexity-Begriff dann natürlich auch eine besondere Form von Frustration ist, weil philosophierende Menschen, gerade wenn sie Licht ins Dunkel bringen sollen, dann machen sie das ja, oder Verwirrungen entwirren zu versuchen, wobei sie ja meistens eher mehr Verwirrungen verursachen, wenn wir ehrlich sind, die ja gerne mit irgendwie scharfen und harten Definitionen arbeiten wollen würden. Aber wie wir ja gesehen haben, wenn 40 Einzelwissenschaften das nicht schaffen, da eine harte Definition rauszufinden. Und bei der Philosophie man eigentlich schnell sagen könnte, ja gut, das ist halt Komplexität, das ist halt Emergenz und das war's dann auch.
Das haben sie immer schon so gemacht.
So, dann ist das halt natürlich auch eine ganz besonders interessante Aufgabe auch. Was würdest du dann sagen, ist dann in dem Fall dann die Herausforderung oder ist halt dann der Ansatz? Weil du willst ja auch mehr machen, als einfach nur zu sagen, okay, Leute, ich habe euch jetzt in den 3 Jahren oder in den 4 Jahren, wo ich dieses Ding geschrieben habe, habe ich jetzt auf 300 Seiten gezeigt, wie der Diskurs ist. Möchtest du ja schon ein bisschen mehr aussagen als das?
Ja, obwohl gleichzeitig, es wäre auch schon nicht nichts, diesen Diskurs gründlich dargestellt zu haben, sondern gründliche irgendeine Exegese von einem kompletten Diskurs aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive ist schon auch Arbeit. Das merke ich gerade, weil ich gerade irgendwie in meinem Exegese-Kapitel irgendwie drinstecke. Nee, ich will, das ist ein bisschen das, was wir, glaube ich, vorhin schon angeteasert haben mit diesem Gedanken von dieser Parallele zum Hard-Problem oder auch, dass ich irgendwie versuche, die zentrale These irgendwie zu verteidigen, dass Komplexität als Begriff eine Sonderrolle spielt, schon auch irgendwie was eigenes Aussagen darüber, wie quasi ja, Wissenschaft funktioniert, weil zumindest quasi die Art von Wissenschaften, die damit drin hängen in diesem Complexity Sciences. Das heißt, es sind jetzt zwei verschiedene Thesen, würde ich sagen. Die eine ist eben zu sagen, dass der Begriff spielt eine Sonderrolle, in dem Sinne, dass quasi, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist nicht kompliziert, Komplexität ist nicht simpel, sie lässt sich nicht reduzieren, das ist ein bisschen diese Minimaldefinition und was ich damit meine, ist halt irgendwie, es ist halt nicht wie andere Begriffe, die in den weitesten Sinne irgendwie in Naturwissenschaften verwendet werden. Es ist halt was, das ist eigentlich ein Begriff, der fast schon philosophisch ist, also irgendwie, du hast vorhin im Vorgespräch gemeint, bisschen wie das Gute oder so und das ist okay und für den Philosophen ist es auch erstmal eine gute Beschreibung zu sagen, okay, es ist halt ein Begriff wie das Gute, da können wir drüber streiten, da kann man irgendwie auch über den ontologischen Status drüber streiten, das ist toll, aber es ist eben bei philosophischen Begriffen die Norm, bei Begriffen, die irgendwie halt, wie gesagt, in der Naturwissenschaft verwendet werden, wie eben in Physik, Biologie etc., nicht die Norm, sondern das Gegenteil davon. Das ist ein bisschen das Ding, dass es eben einer der Gründe ist, warum diese Wissenschaft irgendwie seit vielen Jahrzehnten nicht zu einer eigentlichen funktionierenden Definition von ihrem zentralen Problembegriff kommt, weil sie sich meiner Meinung nach, das würde ich auch sagen, ich bin mir sehr sicher, dass sie sich quasi einfach nicht ganz darüber im Klaren sind, wie reflexiv dieser Begriff ist und was das eigentlich für ein Metabegriff ist, der eigentlich eher philosophisch ist, der vielleicht sogar ontologisch ist.
Also sie forschen 40 Jahre an einem Begriff und haben dabei kein Bewusstsein darüber, dass das eigentlich ein Begriff ist, der eher so ein Begriff ist wie das Gute oder ein ähnlicher philosophischer Begriff ist, also etwas, was man nicht im Letzten abschließen kann und definieren kann, was natürlich für Naturwissenschaftler eine Riesenkatastrophe ist, weil die ja eine absolute Operationalisierbarkeit in ihren Begriffen in der Regel sich zumindest wünschen. Das klingt ja fast so, als würden sie sich seit 40 Jahren im Kreis drehen.
Also das wird ihnen auch teilweise von außen vorgeworfen. Ich mag diese Wissenschaften, ich finde es auch total spannend, was die machen, deswegen versuche ich das eigentlich, also ich will das eigentlich positiver framen, weil da eine sehr große Dynamik raus im Wachsen ist in den letzten Jahrzehnten. Also da gab es große Fortschritte, vor allem im Bereich der theoretischen Biologie, im Bereich der Ökonomie und auch teilweise irgendwie in den Computerwissenschaften, wo irgendwie dann da Modelle wie das Game of Life entstanden sind, die auch etabliert sind und so weiter. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das wirklich hinderlich war für sie, dass sie irgendwie so eine Art dynamischen, ungeklärten Problembegriff hatten. Aber wie gesagt, ich versuche gerade rauszuarbeiten, dass eben dieser Begriff nicht einfach nur wie irgendwie Begriffe wie Energie oder Impuls oder so in der Physik irgendwie ein sinnvoll definierbarer, bearbeitbarer Begriff ist.
Also, sondern dass die Forschung an dem Begriff eigentlich im Letzten auch immer eine Begriffsforschung ist.
Ja, oder sein könnte, ich will nicht sagen sein sollte, aber auf jeden Fall sein könnte. Und
oder ist man zumindest genau. Also auf jeden Fall, wenn man das halt so betrachtet, dann gewinnt es natürlich sofort einen philosophischen Eigenwert, diesen Begriff mit zu reflektieren.
Ich sag das Ding, es ist halt auch meistens ein Reflexionsbegriff, weil in der Frage, ob ich irgendwas komplex nenne, eigentlich auch immer mitschwingt quasi, aus welcher Perspektive ich irgendwas komplex nenne. Also aus welcher Wissenschaft ich drauf schaue, wie gesagt, ich in dem Beispiel von vorhin, ich kann halt irgendwie auf diesen Regenwald aus verschiedenen Perspektiven schauen und je nachdem, wie ich da drauf schaue, werde ich verschiedene große Probleme haben, dieses Gesamtsystem zu analysieren und zu zerlegen. Und es wird mir quasi auf einer wissenschaftlichen Art verschiedene große, also ich weiß nicht, Widerstände leisten nicht, aber zumindest verschiedene viel Arbeit kosten. Das ist auch einer der Gründe, warum eben diese verschiedenen Definitionen von Komplexität eben so verschieden sind, weil sie auch sehr, sehr oft einfach aus verschiedensten wissenschaftlichen Perspektiven kommen und die eben alle oft, sagen wir, den Regenwald angewendet quasi auch denen verschiedene starke Komplexität zusprechen würden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist irgendwie nur eine Frage von Masse, dann ist halt der Regenwald sehr komplex, weil er halt Millionen Tonnen an Biomasse darstellt, irgendwie die miteinander verwoben sind. Wenn wir jetzt aber drauf schauen und sagen, wir wollen irgendwelche Informationstiefe haben oder wir schauen zum Beispiel drauf, ob Komplexität Rechenkapazität darstellt, dann rechnet er halt nicht sehr viel. Ja. Dann ist er halt nicht mehr so komplex wie irgendwie ein Mäusegehirn.
Oder vor allem nicht mehr so viel wie der Masterbegriff halt raus.
Ich sag deswegen, und das ist auch ein bisschen das Ding, dass halt da sehr viel quasi die Perspektive des Forschenden oder der jeweiligen Fragestellung eine große Rolle spielt. Deswegen ist dieser Begriff eben nicht einfach nur ein unabhängiger Begriff in der Wissenschaft. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen meine Ausgangsthese, auch schon sehr nah dran an dem, was halt dann quasi Chalmers in der Philosophie des Geistes als Hard Problem eingeführt hat, in dem Sinne natürlich dann als Bewusstseinsbegriff, der halt das menschliche Bewusstsein, das sozusagen durch das Cogito beschrieben wird, darstellt, das eben nicht reduziert werden kann und so weiter und auch nicht gemessen werden kann, sondern halt einfach subjektiv immer gegeben ist und irgendwie halt primär nur phänomenal zugänglich ist und so weiter und so fort.
Also was heißt, dass es halt eine Form von Erleben ist,
Bewusstsein ist,
und bevor es irgendwas anderes ist.
Und es ist halt wissenschaftlich genau deswegen quasi unmöglich oder zumindest sehr, sehr schwer beschrieben und verstanden und eben vollständig erforscht werden kann. Wie das eben zu den Easy Problems, die halt dann in dem Chalmers-Kontext erstmal nur halt verschiedene Aspekte vom bewussten Erleben darstellen, von neurologischen Eigenschaften, sowas wie irgendwie Daten im Gehirn verarbeitet werden, wo im Gehirn Gedächtnis gespeichert wird, wie wir irgendwie Emotionen quasi, also durch welche Chemikalien im Gehirn, welche Emotionen und so weiter.
Ja, okay.
Also
und die Idee ist dann aber zu sagen, okay, das können wir alles sehr leicht, das sind Easy Problems, die können wir alle sehr leicht erfassen, aber was dann eben das, was, wie soll man sagen, dass der eigentliche Reiz des Bewusstseins ist, nämlich dieses Ich, das ich zum Beispiel höre, wenn ich spreche, oder dieses Erleben davon, dass ich irgendwie sowas wie ein Bewusstsein habe, das kann ich nicht mit empirischen Mitteln erfassen.
Genau.
Damit wird es ein Hard Problem für Sciences, ne? Also für Naturwissenschaften vor allem, meint er da ja wahrscheinlich.
Genau. Also es gibt es Leute wie zum Beispiel Tononi, die sagen würden, okay, also irgendwie meine persönliche subjektive Perspektive ist sehr wohl empirisch und auch irgendwas, woran ich dann quasi wissenschaftliche Theorien verankern kann, als irgendwie axiomatischen Ausgangspunkt, aber das ist eine andere Baustelle. Und meine Intuition ist halt dann hier zu sagen, okay, das funktioniert im Diskurs um Complexity ähnlich. Es ist nicht genau das Gleiche, weil uns zum Beispiel sowas wie dieses Cogito in der Form fehlt, außer das ist halt ein bisschen auch wieder ein Seitdiskurs, in dem man halt sagt, okay, unser Gehirn ist auch ein extrem komplexes System. Und wenn wir das akzeptieren, was eigentlich nicht wirklich umstritten ist, weil halt nach allen gängigen Arten Komplexität zu messen, also nach den meisten zumindest, kommt halt beim Gehirn schon ein sehr, sehr hoher Wert raus. Und deswegen ist es ist ein komplexes System nach den meisten Definitionsarten, wenn wir das akzeptieren und dann davon ausgehen, dass halt so sowas wie ein Bewusstsein genau darin entsteht, ist es halt auch gar nicht so weit hergeholt zu sagen, okay, wahrscheinlich oder möglicherweise ist Bewusstsein auch einfach sowas wie ein Ergebnis von einem extrem komplexen System, das extrem komplexe Prozesse irgendwie abspielt und so weiter. Könnte man einfach sagen, okay, es hängt schon zutiefst zusammen, Komplexität und Bewusstsein irgendwie zusammen zu denken. Und zumindest funktional ist es philosophisch ähnlich, weil wir halt diesen zentralen Begriff haben, der für die Wissenschaft irgendwie spannend ist und irgendwie auch geklärt werden möchte. Aber also halt, aber gleichzeitig halt verschiedenste Wissenschaftler über die Zeit verschiedenste Arten von Methoden gefunden haben, trotzdem Wissen darüber zu generieren. Aber halt immer, indem sie irgendwie Aspekte von diesem Phänomen abgetrennt haben, messbar gemacht haben, reduziert haben und halt daraus irgendwie Easy Problems gemacht haben. Mhm. Im Sinne von irgendwie, wie gesagt, diesen über 40 verschiedenen Arten Komplexität zu definieren und zu messen.
Ja, die halt wenn wir beim Regenwald bleiben, ne? Der Biologe schaut sich halt dann die Pflanze an und der Geologe schaut sich halt das Gestein an und so wird halt dann jedes Mal die Komplexität da irgendwie rausreduziert oder halt und ein Teilaspekt halt jedes Mal ausgebaut.
Total.
Was ja auch einen großen Erkenntnisgewinn jedes Mal dann auch bringt.
Ja. Ich finde es halt spannend, also beim Consciousness, beim Bewusstsein ist es halt ziemlich klar, dass halt irgendwie alle Leute wissen, okay, wir wollen eigentlich über Bewusstsein reden und es ist auch klar, was Bewusstsein sein soll, weil halt irgendwie wahrscheinlich die meisten von uns den subjektiven Zugang dazu haben.
Hoffen wir es.
Aber genau, deswegen ist ein bisschen meine Intuition zu sagen, ja, okay, wir haben trotzdem auch bei der Komplexität eine ähnliche Problemstellung, auch, also ganz vereinfacht gesagt, mit diesen zentralen Phänomenen. Das ist ja, natürlich sind es alles wieder so Debatten, die ja wieder ontologisch werden. Ich versuche, die Arbeit so zu schreiben und so zu entwickeln und das werde ich natürlich erst am Ende sehen, ob das funktioniert hat, argumentativ, dass quasi all die Gedanken und Analysen, die ich quasi zu diesem Diskurs mache, in sich geschlossen sinnvoll sind, egal ob man die grundlegend ontologisch ablehnt, dass Komplexität geben kann. Einfach nur, weil ich halt deswegen auch sehr nah am Diskurs arbeite, sehr stark quasi daran arbeite, was sozusagen die verschiedensten WissenschaftlerInnen darin als Probleme beschreiben strukturell, um halt sagen zu können, okay, das ist halt ein Problemphänomen, nicht irgendwie ontologisch in der Realität, sondern zunächst einmal quasi in diesem wissenschaftlichen Diskurs über einen längeren Zeitraum hinweg, in verschiedensten wissenschaftlichen Fragestellungen hinweg, dass sich da als eine Art negativ ausgeformt hat, dass die von außen immer wieder beschreiben, wo wir als Philosophen draufschauen können und dem gewisse Eigenschaften zusprechen können, einfach nur, weil wir sehen, wie quasi sich so sozusagen die Wissenschaft darum herum über mittlerweile fast 50 Jahre entwickelt hat. Und dann ist es auch dann gar nicht mehr so relevant, zumindest für diese Analyse, zu sagen, okay, am Ende ist dieses Loch leer oder nicht, weil es immer noch eine spezifische Form hat, die quasi aus wissenschaftstheoretischer Sicht Aussagen darüber zulässt, wie eben hier Wissen generiert wurde und was hier für die WissenschaftlerInnen spannend war.
Und was auch eine ganz besondere Ausnahmesituation darstellt, aber schon eine Ausnahmesituation gerade in stark naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaften darstellt, nämlich um diesen Begriff so herumzutanzen. Mhm. Eine eigene Form der Begriffskultur zu entwickeln, die sich eben durch Nicht-Definition oder durch Überfluss an Definition oder beziehungsweise durch nur sehr, also dasselbe Phänomen, aber immer nur in sehr bestimmten Bereichen erfassen kann, also definieren lässt oder aufzeigt.
Ich meine, wir sind eine klare Begrifflichkeit aus der Physik gewöhnt. Es gibt fairerweise zum Beispiel in der theoretischen Biologie einige Begriffe, die nicht annähernd so klar definiert sind, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Masse, sowas wie irgendwie, was ein Gen ist, was ein Organismus ist, was irgendwie genau über Generationen hinweg eigentlich vererbt wird in Vererbungsprozessen. Aber trotzdem sind all diese Begriffe deutlich klarer definiert als Komplexität und das ist
halt auch, finde ich, interessant, weil es tut auch irgendwie diesem reduktionistischen, empirischen Weltbild irgendwie so eine gewisse Grenze aufzeigen. Ne, das ist, glaube ich, eh nicht mehr so verlockend, wie es noch irgendwie in der Mitte des 20. Jahrhunderts war. Sind schon viele mehr davon weggekommen, aber so ist Zeit halt irgendwie, okay, also wir können ganz, ganz viel mit Reduktion arbeiten. Es gibt aber einfach zum Beispiel gewisse Begrifflichkeiten, die sich auf reale Phänomene beziehen, die wir eben nicht im Letzten komplett einfach auflösen können. Oder wenn wir sie anfangen aufzulösen, wir irgendwie sie nicht mehr ganzheitlich erfassen können. Ja? Und das ist natürlich aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive einfach ganz, ganz spannend.
Ja, also so ganz einfach gesagt, beschreibt Komplexität auch die Grenze oder es ist eine Art Grenzbegriff, der eben die Grenze beschreibt, an die meiner Meinung nach viele Naturwissenschaften sozusagen irgendwann von selbst, also von innen stoßen, im Versuch, die Welt vollständig zu beschreiben. Wir haben hier diese Arten von Problemen, die wir komplex nennen, die haben die fast überall eine ähnliche Form und auf diesen wir selbst gestoßen und einfach im Versuch, die Welt zu beschreiben.
Mega geil, ehrlich
gesagt. Ist total spannend, ja.
Okay, also ich schaue gerade auf die Uhr und wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich glaube, der David und ich könnten noch 2 Stunden weiter drüber reden. Da sind wir leider überhaupt nicht drauf eingegangen, aber dass zum Beispiel Komplexität ja philosophisch praktisch fast oder nur ganz wenig bearbeitet worden ist. Was auch nochmal was ist, was wir beleuchten könnten oder was sicherlich spannend wäre, mit dir weiter zu beleuchten. Aber ich glaube, dein grundsätzliches Anliegen ist ganz gut rausgekommen. Ist, glaube ich, rausgekommen, was so ein Wissenschaftstheoretiker als Philosoph oder Philosophin treiben kann. Und darüber hinaus haben wir ganz viel über Regenwälder reden dürfen. Ich würde mich dann an dieser Stelle bei dir für das tolle Interview bedanken. Und ich wünsche noch viel Erfolg beim Weiterschreiben, am exegetischen Kapitel und beim Abschließen dieser Arbeit.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte und ja, danke, dass irgendwie jemand zugehört hat, was zugehört wurde.
Vielen Dank an euch. Ja, jetzt nimmt der David mir einfach meinen Job an. Nochmal vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Lasst uns gerne ein Feedback da. Ich plane das als Reihe, also mit noch ganz, ganz vielen anderen tollen Leuten neben den David, dass man auch einfach mal so ein bisschen zeigt, ah, okay, es gibt also auch junge, aufstrebende PhilosophInnen, die auch ganz, ganz spannende Themen machen. Mit denen würde ich mich gerne einfach öfter und mehr unterhalten. In diesem Sinne, ciao.
Servus.